Die Börse ist ein wunderbarer Ort für Unternehmen, um sich Kapital zu beschaffen. Erfolgreiche Firmen können mal eben viele Milliarden Euro von Investoren einsammeln, um das eigene Wachstum zu finanzieren, wenn sie den Gang aufs Parkett wagen. Gleichwohl gibt es auch Börsengänge, die zum Rohrkrepierer geworden sind. Wir wollen in diesem Podcast auf die erfolgreichsten und größten IPOs schauen und dabei beleuchten, in welchem Falle man als Anleger profitiert. Und dieser Hinweis sei gleich zum Beginn gestattet. Sie können diesen Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, du hast ja als Vorstandschef schon einen Börsengang und ein Listing begleitet, kennst dich also schon ein bisschen aus. Ende der 90er Jahre mit Consors und dann 2006 mit der Quirin Privatbank. Was ist das für ein Gefühl, das eigene Unternehmen erstmals aufs Parkett zu begleiten?
Ach, das war ein ganz tolles Gefühl, muss ich wirklich sagen, mit Consors. Wirklich großartig. Wir waren damals auch an der Börse und haben das so richtig erlebt, haben auch ein bisschen Show gemacht mit riesen Plakaten, schwarzer Freitag, heute schon am Montag. Und haben alle ein bisschen geärgert. Also es war schon toll und abends haben wir natürlich eine große Party gemacht und wir hatten auch was zu feiern, weil am Ende ist natürlich auch Geld in die Kasse gekommen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also das war für mich schon wirklich ein Lebenstraum, den ich mal geschafft habe zu realisieren.
Boah, cool. Also und viele, viele Medien wahrscheinlich auch. Weißt du noch, mit wem du gesprochen hast von meinen Ex-Kollegen von NTV? War es Friedhelm Busch? Hat er dich geärgert mit seinen klaren Fragen?
Nee, ich glaube, das war jemand anders, aber okay. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer es war.
Ach, du warst wahrscheinlich so in der Euphorie, dass alles andere ausgeblendet war.
Richtig.
Aber sag mal, warum habt ihr euch denn damals bei Consors überhaupt entschlossen, an die Börse zu gehen? Ich sag's mal ganz platt oder frag's ganz platt, war es wirklich nur das Geld?
Ja, also es kann man schon sagen. Der überwiegende Part war einfach mehr Eigenkapital für das Unternehmen zu haben. Wir sind ja dann international expandiert nach Spanien, Frankreich, Italien und in die Schweiz und wollten natürlich auch den deutschen Markt entwickeln. Und da tut ein bisschen mehr Geld in der Kasse echt gut. Und zum anderen war es natürlich schon auch ein Werbeeffekt, weil wir haben ja auch für Börsianer gearbeitet als Discount-Bank oder Broker. Und von der Seite her war das natürlich irgendwie so ein Traum, dass die eigenen den Kunden dann auch die Aktie halten konnten.
Das war eine große Geschichte für dich und ich will jetzt nicht despektierlich wirken, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn ich sage, in der Börsenhistorie war das wohl eher ein kleinerer IPO, oder?
Ich befürchte.
Also, dann lass uns doch mal von dem eher kleineren IPO auf die ganz große Weltbühne springen. Was war denn bisher der größte Börsengang aller Zeiten, Karl?
Also der größte IPO aller Zeiten war der von Saudi Aramco im Dezember 2019. Das ist der größte Erdölförderer der Welt, kommt aus Saudi-Arabien, hatte damals ein Emissionsvolumen von rund 26 Milliarden US-Dollar. Also die gesamte Börsenbewertung lag beim Start etwa bei 1,7 Billionen Dollar. Also muss schon zugeben, ein bisschen größer als wir damals. Der Aktienpreis lag bei 32 Saudi-Rial, also umgerechnet rund 8 Euro pro Stück. Damit hat Saudi Aramco übrigens den vorherigen Rekordhalter Alibaba überholt, ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen. Der ist dann 2014 mit etwa 22 Milliarden an die New Yorker Börse gegangen. Unmittelbar nach dem Börsengang ist der Kurs übrigens von Saudi Aramco um rund 10% gestiegen, aber mittlerweile liegt die Aktie bei etwa 15% unter ihrem Emissionspreis. In derselben Zeit hat übrigens der Weltaktienmarkt immerhin knapp 70% zugelegt. Also alles in allem war der Börsengang für die Anleger also nicht so dolle.
Fast ein Flop, könnte man sagen. Ja. Was macht denn aber ein Börsengang eigentlich groß, Karl? Ist es nur das Volumen oder spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle?
Ja, andere Faktoren wie Bekanntheit oder Medienecho spielen vielleicht für die öffentliche Wahrnehmung eine Rolle. Aber letztlich ist das Volumen der relevante Faktor, also der Betrag, den das Unternehmen durch den Verkauf der Aktien in die Kasse bekommt.
Also, dann haben wir jetzt schon mal geklärt, was der größte Börsengang war. Lass uns weiter zurückgehen in die Geschichte hinein und mal schauen, was war denn der erste Börsengang? Kann man das verlässlich sagen?
Ja, der erste richtige Börsengang war der der Vereinigten Ostindischen Kompanie, kurz VOC, und höre mal zu, 1612 in Amsterdam. Also die Holländer waren damals eine echte Handelsmacht. Sie hatten die größte Kriegs- und Handelsflotte der Welt und beherrschten den globalen Seehandel. Ein Börsengang war damals wirklich revolutionär, denn damit konnten die enormen Risiken des Handels auf See, Piraten, Stürme, Krankheiten, auf eine Vielzahl von Anteilseignern verteilt werden. Und man konnte viel Geld einsammeln, ohne dass ein Einzelner das gesamte Risiko tragen musste. Durch den Börsengang wurde die VOC übrigens zum mächtigsten Handelsunternehmen der Welt.
Eine kurze technische Frage zwischendurch, Karl. Wie funktioniert eigentlich so ein IPO und wie lange dauert ein Börsengang durchschnittlich?
Ja, vielleicht zu dem Begriff IPO, das steht für Initial Public Offering. Es ist das erstmalige öffentliche Angebot, nur dass wir das vielleicht auch nochmal erklärt haben. Der genaue Ablauf ist ziemlich komplex, Andreas. Da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung berichten. Darum nur mal ganz grob die wichtigsten Schritte. Zuerst muss man prüfen, ob das Unternehmen überhaupt bereit für die Börse ist. Hat es eine vernünftige Finanzplanung und eine geeignete Unternehmensführung? Wie sind die Wachstumsaussichten? Sind die Gründe für den Börsengang wirklich nachvollziehbar? Dann sucht man sich in einem sogenannten Beauty Contest passende Partner wie Investmentbanken, Anwälte, Wirtschaftsprüfer. Mit denen zusammen erarbeitet man das Emissionskonzept, also wie viele Aktien verkauft werden sollen, wie hoch der Streubesitz ist und wofür das Geld verwendet werden soll. Anschließend folgt eine detaillierte Prüfung des Unternehmens, die sogenannte Due Diligence, und die Erstellung des Börsenprospekts. In dem werden die Strategie und die Risiken des Unternehmens dargestellt. Danach beginnt das Marketing. Man spricht mit potenziellen Investoren, macht Roadshows, nennt eine Preisspanne. Und das ist der schwierigste Teil. Man stochert dabei ja im Grunde im Nebel, denn die tatsächliche Nachfrage ist ja noch unklar. Dann werden die Investoren angesprochen und diese geben dann auch die ersten Orders ab. Auf deren Basis wird dann der genaue Emissionspreis festgelegt. Und wenn du zum Beispiel Privatanleger bist und eine Billigstorder aufgibst bei deiner Bank, dann kannst du zu diesem Emissionspreis dann auch zu Zuge kommen. Und schließlich wird die Aktie offiziell zum Handel an der Börse zugelassen und gehandelt. Das Ganze dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten, je nachdem, wie komplex das Unternehmen ist und wie die Marktbedingungen aussehen.
Welche Risiken und Herausforderungen gibt es denn bei einem IPO, Karl?
Das größte Risiko ist es, den falschen Emissionspreis zu erwischen. Ist der zu hoch, schreckt man Anleger ab und man wird seine Aktie womöglich nicht los. Ist der aber zu niedrig, ist die Aktie also stark überzeichnet, dann verschenkt man Kapital. Denn man hätte für dieselbe Anzahl an Aktien auch wesentlich mehr Eigenkapital einsammeln können. Mittlerweile kann man aber die Preisspanne auch nachträglich korrigieren, falls die Emissionsbanken eine falsche Einschätzung hatten. Und dann gibt es aus meiner Sicht fast das größte Risiko, nämlich das Börsenumfeld. Das muss halt eben auch passen, ne? Wirtschaftskrisen, geopolitische Konflikte und so weiter, all das kann den Börsengang massiv beeinflussen. Denn selbst wenn von der Unternehmensseite her alles stimmt, kann einem ein allgemeiner Börseneinbruch die gesamte Emission immer noch kaputt machen. Deshalb wurde schon mancher Börsengang abgesagt, einfach weil das allgemeine Börsenumfeld zu unfreundlich war. Nicht unterschätzen sollte man auch das Kostenrisiko. Die Gesamtkosten können bis zu 10% des Emissionsvolumens ausmachen. Wenn der Börsengang dann scheitert, steht man mit leeren Händen und hohen Rechnungen daneben da.
Verändert sich denn eigentlich auch für das Unternehmen selbst etwas nach einem Börsengang?
Allerdings, Andreas, eine Menge sogar. Denn dadurch kommen völlig neue Pflichten auf das Unternehmen zu. Berichtspflichten wie Quartalsreporting, Transparenzregelungen, überhaupt, es gibt dann viel mehr Regulierung. Darauf muss man als Unternehmen wirklich vorbereitet und auch bereit dazu sein. Es hat schon seinen Grund, warum sich gerade in Deutschland viele Unternehmen schwer damit tun, an die Börse zu gehen und lieber weiter vom Inhaber geführt werden wollen. Oft sind das Unternehmen, die in ihrem Segment sogar Weltmarktführer sind. Denk nur mal an die Wirt-Gruppe, also der Schraubenhersteller.
Ja, aus Künzelsau, gleich nebenan bei mir, am Rande des Odenwaldes, in dem Fall im Hohenlohe-Kreis. Da bin ich gar nicht weit von entfernt. So ist es. Karl, Perspektivwechsel. Wir haben bisher aus der Sicht der Unternehmen, die an die Börse gehen wollen, gesprochen. Jetzt mal zum Blickwinkel des Anlegers. Kann denn eigentlich jeder, der ein Depot hat und ein bisschen Börsenerfahrung mitbringt, Aktien zeichnen und damit dann auch bei einem IPO dabei sein?
Grundsätzlich ja, aber es kommt darauf an, bei welcher Bank man sein Depot hat und ob diese am Börsengang beteiligt ist. Denn die werden bei der Zuteilung der Aktien als erstes berücksichtigt. Selbst dann ist aber nicht garantiert, dass man Aktien bekommt. Bei starker Nachfrage, wenn die Aktie also überzeichnet ist, kann man leer ausgehen oder nur einen Teil bekommen. Und diese Zeit kenne ich noch sehr gut. Es war nämlich zur neuen Marktzeit, kurz vor der Jahrtausendwende. Da waren die Neuemissionen fast eine Art Volkssport. Vielleicht erinnerst du dich auch noch und der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin daran. Jeder wollte bei einer Zeichnung dabei sein, oft sogar ohne sich für das Unternehmen überhaupt zu interessieren. Weil die ersten Neuemissionen in Deutschland teilweise sehr gut gelaufen sind, glaubte man, dass es eine Art Naturgesetz ist, dass die Kurse nach der Emission durch die Decke gehen. Denn der neue Markt boomte, IPOs waren richtig in und es wurde gezeichnet auf den Teufel komm raus. Mit dem Einbruch des neuen Marktes war der Spuck dann aber schnell vorbei. Und bis heute ist es ja mit Aktienemissionen sehr mau in Deutschland.
Ich erinnere mich gut dran. Das war meine Startzeit bei NTV, so Ende 1999, Anfang 2000. Da ging es richtig, richtig heiß zur Sache. Ja. Dann der große Absturz kam. So war das damals. Ja, wann sollte man denn eigentlich eher vorsichtig sein und lieber die Finger von neuen Aktien lassen, Karl?
Ja, du kennst ja meine Einstellung, Andreas. Man sollte nie alles auf eine Karte setzen, auch nicht bei Neuemissionen. Viele vergessen, dass sie sich auch bei einem IPO völlig dem Erfolg und Misserfolg eines einzelnen Unternehmens ausliefern und damit extreme Risiken eingehen. Ein breit gestreutes Aktiendepot ist immer besser, vor allem für Privatanleger.
Hast du denn mal ein Beispiel für einen völlig missratenen Börsengang?
Ja, einer der krassesten Fälle war wirklich WeWork 2019. Das war ein Anbieter von sogenannten Coworking Spaces, also geteilten Büro-Arbeitsflächen. WeWork wurde damals als Uber der Büroflächen bezeichnet. Das Unternehmen wollte mit der geradezu absurden Bewertung von 47 Milliarden Dollar an die Börse. Dabei wurde es massiv von Softbank unterstützt, einer japanischen Tech-Beteiligungsgesellschaft. Die investierten selber immerhin 10 Milliarden US-Dollar. Aber dann kam der Börsenprospekt und plötzlich wurde klar, da stimmt einiges nicht. Riesige Verluste, über 1,6 Milliarden im Jahr 2018, seltsame Geschäfte des Vorstandes, der seine eigenen Immobilien an das Unternehmen vermietete und sich sogar persönlich den Begriff WeWork als Markenname hat sichern lassen und vom Unternehmen dafür sogar bezahlt wurde. Also alles glasklare Interessenskonflikte. Unterm Strich war der Börsengang ein komplettes Fiasko und wurde dann auch abgesagt. Später hat man es dann nochmal versucht, aber deutlich kleiner und mit massiven Kursverlusten. Und 2023 hat WeWork dann Insolvenz angemeldet.
Ja, da ging wohl wirklich so ziemlich alles schief. Karl, dann lass uns doch lieber weiter über die erfolgreichen IPOs sprechen. Saudi Aramco hast du ja schon erwähnt. Wer folgt denn auf den weiteren Plätzen? Und was macht diese Börsengänge denn so erfolgreich?
Ja, da müssen wir erstmal zwischen groß und erfolgreich unterscheiden, Andreas. Bei groß geht es um das Volumen, das eingesammelt wird. Bei erfolgreich aber darum, wie sich die Aktie anschließend entwickelt. Das sind zwei Paar Schuhe. Saudi Aramco war zwar der größte Börsengang, aber kein erfolgreicher. Groß und zugleich erfolgreich dagegen war Visa. Die sind 2008 mit rund 18 Milliarden Dollar an den Start gegangen und haben seitdem überdurchschnittlich zugelegt. Alibaba war zunächst auch stark, hat aber seit 2020 deutlich verloren. Softbank Mobile war solide, NTT Docomo immerhin mit Kursgewinn, aber kein Überflieger. Du siehst also, Größe allein heißt noch lange nicht Erfolg.
Und welche Branchen dominieren denn in diesem Ranking und warum?
Wenn man sich die Liste anschaut, ist da kein klares Muster zu erkennen. Es gibt Öl, Finanzen, Telekom, E-Commerce, Tech, alles dabei. In den letzten 20 Jahren sind allerdings vor allem Tech-Unternehmen stärker vertreten. Da spiegelt sich natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung wider.
Auf welchem Platz kommt denn das erste deutsche Unternehmen? Finde ich auch ganz interessant. Und vor allem, welches ist es?
Na, rat mal, es ist eindeutig die Deutsche Telekom. Mit dem dritten Börsengang im Jahr 2000, es gab ja insgesamt 3, kam sie auf ein Volumen von 13 Milliarden Euro und landete damit auf Platz 11 weltweit. Die beiden vorherigen Tranchen lagen so bei 10 und 11 Milliarden Euro.
Der Börsengang der Telekom wird allerdings rückblickend oft eher kritisch gesehen, Karl. Viele Anlegerinnen und Anleger hätten sich damals die Finger verbrannt. Ist dem denn wirklich so?
Ja, die Kritik ist wirklich berechtigt, aber nicht an der Emission an sich, sondern dass die Telekom damals als eine Art Volksaktie für den kleinen Anleger vermarktet wurde. Das hat nämlich dazu geführt, dass viele zu viel Geld in einen einzelnen Titel investiert haben, ohne sich der tatsächlichen Risiken wirklich bewusst zu sein. Und das ist ja der schwerste handwerkliche Fehler, den man bei einer Aktienanlage überhaupt machen kann. Und als es dann nicht so lief wie gehofft, waren viele enttäuscht und haben dafür generell den Aktienmarkt verantwortlich gemacht. Dass sie aber zu einem groben Anlagefehler verführt wurden, das haben viele bis heute nicht kapiert. In der Rückschau kann man wirklich sagen, dass durch die Telekom-Emission der an sich gute Ansatz, breitere Bevölkerungsschichten für die Aktienanlage zu gewinnen, völlig daneben ging. Der Aktienkultur hat man damit einen echten Bärendienst erwiesen, denn sie wurde um Jahre zurückgeworfen.
Ich würde gerne abschließend mit dir noch einen anderen Aspekt besprechen wollen. Da geht es dann um die geografische Verteilung von Börsengängen. Gibt es denn da Unterschiede zwischen den USA, Europa und Asien?
Ja, das sieht man deutliche Unterschiede. 2022 und 2023 kam etwa die Hälfte des weltweiten Emissionsvolumens von immerhin 125 Milliarden US-Dollar aus Asien. Die USA hatten rund 20% Anteil, Europa nur etwa 10%. Der Nachholbedarf in Asien ist übrigens enorm, weil viele Unternehmen dort nach wie vor nicht börsennotiert sind. 2024 hat sich das Ganze dann gedreht. Weltweit war das Emissionsvolumen rückläufig, in Asien und vor allem in China sogar ganz stark. In Europa und den USA ist es leicht angestiegen. Das hat aber nicht gereicht, um den Rückgang in Asien auszugleichen.
Ganz zum Schluss, wie so oft, Karl, schauen wir nach vorn. Mit Blick auf die Börsengänge. Welche großen könnten denn da in den nächsten 1-2 Jahren auf uns zukommen? Lässt sich das heute schon abschätzen?
Das sind aktuell ein paar große Namen im Gespräch. Aus den USA zum Beispiel Stripe, ein Zahlungsdienstleister, dem man mehr als 50 Milliarden Dollar zutraut. Oder Klarna aus Schweden, auch im Payment-Bereich mit geschätztem Volumen von über 10 Milliarden. Aus Asien könnte ByteDance, also die TikTok-Mutter, oder Shein, Billigmode, an die Börse gehen. Da sprechen wir über Bewertungen zwischen 30 und 100 Milliarden Dollar. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns in Zukunft auch mehr über Unternehmen aus den Bereichen KI und Rüstung unterhalten werden.
Ja, das kann natürlich gut sein. Und kommt denn da vielleicht auch nochmal was aus Berlin-Halensee vielleicht an einem Börsengang? Oder mit anderen Worten, Karl, würdest du es dann nochmal wagen?
Also ich finde das per se sehr schön, aber du weißt, Quirin ist ja gelistet und ich will hier noch eine Menge voranbringen. Also von der Seite ist, glaube ich, eher jetzt nicht damit zu rechnen.
Hätten wir auch das geklärt, diese Info von Karl-Matteo Schmidt. Ganz herzlichen Dank für diesen Podcast. Dann, wer sich noch mehr für die Börsengeschichte interessiert, dem empfehlen wir unsere Podcast-Folge 73. Die hieß Börsenhistorie, was man von Crashs und Pleiten lernen kann. Oder aber auch die Folge 205, Jahrhundertaktien, wie findet man die nächste Kursrakete? Wie Sie uns finden, das wissen Sie wahrscheinlich schon, nämlich alle 2 Wochen freitags, da erscheint dieser Podcast. Wenn Sie es noch nicht ganz genau wissen oder Ihre Freunde und Bekannte auch mit dabei haben wollen, dann können Sie uns natürlich gern weiterempfehlen. Wir sind überall abonnierbar. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die doch einfach. podcast@quirinprivatbank.de, weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.